Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von FLM Texte zum Film. Ich stehe hier mit Miriam Höltgen, meiner Frau, und mit Jörg Buttgereit und wir haben gerade die Pressevorführung von Wolfman gesehen. Der Titel dürfte bekannt sein. Der Film ist schon einmal im Kino gewesen und zwar, ich würde sagen, so vor 60, 70 Jahren. Also es ist ein Remake des ersten Wolfsmenschenfilm mit Lon Chaney Jr. von Kurt Siodmak damals, glaube ich. Und wir haben also dieses Remake voller Erwartung gesehen. Ich muss sagen, mal wieder kann ich mich nicht so richtig an das Original erinnern, obwohl es nicht so lange her ist, dass ich es gesehen habe. Miriam kann sich aber nach eigenem Gründen erinnern, vielleicht auch nicht, mal schauen. Also ich erzähle erstmal, worum es geht. Ein junger Schauspieler, gespielt von Benicio del Toro, kehrt in seine Heimat nach England zurück. Er ist auf Tournee in den USA gewesen und erfährt, dass sein Bruder vermisst wird. Irgendwo in der englischen Einöde lebt sein Vater in einem Schloss und er besucht seinen Vater und der Vater klärt ihn bei seiner Ankunft auf, der Bruder ist nicht nur vermisst, sondern er ist tot aufgefunden worden. Der Bruder versucht das dann zu ermitteln, was da passiert ist, und es deckt sich so nach und nach auf, dass es dort offensichtlich ein Monster gibt, das ein Unwesen treibt, und man verrät sicherlich nicht zu viel, wenn man den Filmtitel kennt, dass es sich um ein Wolfsmenschenmonster handelt. Ja, im Verlauf der Handlung, und das ist auch kein Geheimnis, wird Benicio del Toro auch zu einem Wolfsmenschen, das zeigt ja sogar die Vorschau, und gleichzeitig also zum Jäger des Mörders seines Bruders, aber auch zum Gejagten, denn jeden Monat zu Vollmond verwandelt er sich und, wie gesagt, das ursprüngliche Monster auch wieder zurück in einen Werwolf und macht Jagd auf Menschen. Auch bekannt aus der ersten Adaption des Stückes, oder ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar ein originales Drehbuch ist, ist, dass es eine Zigeunergruppe gibt, die sich dort in der Nähe aufhält und dass man den Zigeunern zuerst die Schuld an den Morden geben möchte und auch glaubt, dass da sozusagen ein Tanzbär eigentlich der Urheber der Morde ist. Das lässt sich dann aber relativ schnell klären, dass das nicht der Fall ist. Außerdem reist aus dem entfernten London ein Inspektor Abilene an, und diejenigen unter euch, die sich in der Fallgeschichte Jack the Rippers auskennen, kennen den Namen vielleicht auch schon. Das ist nämlich der ehemalige Polizeikommissar, der die Ripperfälle aufklären sollte, der aber versagt hat. Das wird also auch kurz angesprochen. Und der soll nun halt diese Frage klären, wer denn da der Wolfsmann ist, beziehungsweise wer die Morde begangen hat. Bevor ich jetzt sage, was ich selbst davon halte, gebe ich erstmal an Jörg ab.
Ja, also ich bin recht positiv überrascht von dem Film. Ist eine altmodische Neuinterpretation. Also der Geist der alten Universal-Horror-Klassiker wird da so ein bisschen beschworen. Und besonders positiv ist mir aufgefallen, dass Rick Baker die Spezial-Make-up-Effekte gemacht hat. Rick Baker, wenn sich einige vielleicht erinnern, hat ja, ich glaube 1981, den Oscar damals für American Werewolf in London bekommen. Und hat hier sozusagen jede Menge Make-up-Effekte an Benicio del Toro ausprobieren dürfen, was in der heutigen Zeit ja nicht so selbstverständlich ist, weil man eben sich heutzutage viel zu viel auf Computer verlässt. Dieser Film versucht sozusagen eine schöne Kombination von ja so optischen Digitaleffekten und eben Special-Make-up-Effekten, und das fand ich eigentlich sehr positiv. Als Warnung sollte man vielleicht hinzufügen, dass wir den Film gerade in der Pressevorstellung als deutsche Fassung gesehen haben. Und wir mussten feststellen, dass hier oder da ein bisschen geschnitten wurde. Da kommt irgendwann ein Messer ins Spiel im großen Finale und dieses Messer sticht aber nirgends zu. Und das war etwas frustrierend. Ja, auf DVD wird es dann vielleicht wieder vollständig sein.
Ja, Stefan, hier ist Miriam. Stefan hat ja erwähnt, hört man vielleicht an der Stimme, dass wir eine Neuinterpretation eines Klassikers gesehen haben. Jörg hat es auch gerade gesagt. Und also ein Gedanke vielleicht ist, viele Dinge in diesem Film sind klassisch. Einerseits die Vater-Sohn-Konstellation, der verlorene Sohn, der heimkehrt, ist eine Geschichte, die angedeutet wird. Klassisch ist auch eine Frau, die gar nicht bisher Erwähnung gefunden hat, die Verlobte des toten Bruders von Lawrence. Und natürlich wird in diese Frau auch all die Hoffnung gesetzt, vielleicht auf Heilung. Ich sag jetzt mal nicht, ob das gelingt. Ja, was mag ich noch sagen? Also der Wolfsmensch, The Wolfman, gleicht sich noch fast bis aufs Haar, möchte ich sagen. Also das ist mir sehr aufgefallen im Vergleich zum Original. Das macht ihn tatsächlich in dem Sinne klassisch liebenswert. Und manchmal fragt man sich, warum läuft er nicht schneller? Warum agiert er nicht anders? Er agiert aber eben tatsächlich so wie sein Vorgänger oder sein Vorbild. Er hat mir gefallen, vielleicht weil er dem Original einigermaßen oder an vielen Stellen treu geblieben ist, und auf der anderen Seite, er ist furios und hat mich insofern auch an mancher Stelle erschlagen mit eigentlich immer dem gleichen Trick. Er hat mich sehr erschreckt.
Ja, mir hat es ja schon gesagt, er gleicht seinem Vorbild bis aufs Haar, ich würde sogar fast sagen, bis auf das glänzende Näschen. Das hat mich schon beim ersten Wolfman immer so schön fasziniert, dass sie sich solche Mühe gegeben haben, dem auch noch so eine Hundenase vorne anzukleben, und das macht er jetzt ja auch. Aber er ist wesentlich mehr als das Original. Ich habe mich die ganze Zeit eigentlich darüber gefreut. Also, sagen wir mal, ich fange mal anders an. Also, wenn man in so einen Film reingeht, in einen Werwolf-Film, dann muss man sich ja schon fast ängstlich fragen, was will der denn heute eigentlich noch machen, was nicht schon tausendmal gemacht wurde. Es gibt so viele Werwolf-Filme, das ist wie mit den Vampirfilmen. Was will ein Vampirfilm heute noch Neues machen? Also da muss man sich schon extrem verbiegen, um irgendwie Originalität aus so einer allbekannten Monsterfigur und Geschichte zu quetschen. Und der macht es genau richtig. Er macht nämlich gar nichts Neues. Der zitiert die gesamte Geschichte des Werwolf-Films herbei. Da gibt es Sequenzen aus American Werewolf, die einem bekannt vorkommen. Da gibt es Szenen aus Der Fluch von Sinestro, wenn die da in London über die Dächer hetzen und der Werwolf sich dann da auf den Dächern herumtreibt. Das ist wie in der Schlussszene, ja, wenn ich jetzt schon sage, der treibt sich in London rum, da gibt es einen furiosen Autounfall innerhalb der Frühgeschichte des Autos. Also der Film spielt, Jack the Ripper könnte da so als Leitfossil dienen, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also zur Frühautomobilisierung Londons. Wer sich an diesen wundervollen Massenkarambolagen-Autounfall aus American Werewolf am Piccadilly Circus erinnert, der wird hier seine wahre Freude haben. Ich kann es nicht anders sagen. Und das hat mir so sehr gut gefallen, dass er also einerseits optisch vieles zusammenfasst, ohne aufdringlich zu zitieren, aber er holt es sozusagen herbei aus der Geschichte und er sagt dem Zuschauer ständig, hör zu, wir wissen, dass du das schon alles kennst und ich will dir auch zeigen, dass ich nicht naiv bin. Auf der anderen Seite hat er eine unglaublich intensive und düstere Atmosphäre, die er auch meines Erachtens schafft, die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Also alles, was da so an was man so kennt an Hollywood-Düsternis aus den Horrorfilmen der letzten Jahre, die so durch blaue Filter und durch Nebel und so weiter herbeizitiert wird, aber immer irgendwie synthetisch wirkt, behält hier ihren authentischen Charakter, finde ich. Und das Ganze wird wirklich unterstützt durch eine Art von Horrorfilme machen, die, wie gesagt, nicht naiv und gleichzeitig nicht allzu forsch ist. Also selbst der Soundtrack von Danny Elfman hat sich, wenn wir jetzt schon ins viktorianische England zurückgehen, da werden alle möglichen Kinoerinnerungen wach, unter anderem die natürlich von Francis Ford Coppolas Dracula. Der Soundtrack hat sich angehört wie der aus Dracula, finde ich. Also da waren so bestimmte Passagen drin, die sich angehört haben, wie das aus dem anderen Soundtrack bekannt ist. Und vieles von dem, was im Einzelnen als Zitat wirkt, hat sich sozusagen in der Summe zu einem ganz neuen und fantastischen Film zusammengefügt, wie ich finde.
Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass sozusagen wie damals bei den Hammer-Filmen, der Film hat ja so von Farben her, lehnt er sich ja ein bisschen an die alten Hammer-Filme, die britischen, an, weil der alte Werwolf-Film ist ja, der alte Wolfman ist ja ein Schwarz-Weiß-Film. Das heißt, man musste die Farbpalette woanders hernehmen. Und dieser Film ist ja wohl tatsächlich in den Pinewood-Studios gedreht worden und einige Set-Pieces, also das sind halt, klar, da sind auch so digitale Landschaften drin, aber es gibt eine Menge einfach schöner Set-Pieces, die aufgebaut wurden, wo jetzt das Finale stattfindet zum Beispiel, diese Wasserfallgeschichte und so, würde ich fast sagen, das sind alle Landschaften, die im Studio aufgebaut wurden und so weit, hat natürlich ein total nostalgisches Flair, was ja so alte Säcke wie wir natürlich schön finden, wie das jetzt junge Menschen, die sich eher beim alten Werwolf gelangweilt haben und da jetzt keine nostalgischen Gefühle mehr zu haben, wie die dazu stehen, kann ich mir irgendwie im Moment nicht vorstellen, weil wenn man sich so Neuinterpretationen wie diese Underworld-Filme oder so ansieht, wo die Werwölfe ja wirklich mehr so wie Geister durch die Gegend zischen und so, dagegen ist der Werwolf jetzt hier schon ein bisschen schwerfällig, aber ja, man müsste irgendwie mal einen 16-Jährigen fragen, denn ab 16 Jahre ist die Fassung wohl, ne?
Ja, haben wir leider nicht vorrätig, aber die Jüngste hier ist ja Miriam in dieser Runde und deswegen fragen wir die doch einfach mal. Wie hat der Film denn insgesamt als Werwolf-Film gewirkt?
Ja, also auf mich beängstigend und erschreckend. Was mir gut gefallen hat, glaube ich, was ich eigentlich niedlich fand, war, dass er so bedeutungsschwanger daherkommt, dass immer wieder Pausen entstehen und man soll, also man denkt genau das, was man denken soll. Das finde ich eigentlich, das hat mich tatsächlich auch an Filme erinnert, die ich früher gesehen habe. Und vielleicht kann man ja noch eine Prognose abgeben, denn der Inspektor wird seinen nächsten Fall lösen.
ich weiß jetzt nicht, bevor wir Schluss machen, möchte ich vielleicht noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, bemerken, und zwar, dass der Film auch eine besondere Innovation hat, und zwar, was das Darstellen von Erinnerung und Vergangenheit angeht. Normalerweise hat man, also was Traumbilder angeht, dann immer so eine verwischende Blende, und dann wird einem irgendwie schon klar, da träumt jetzt jemand oder jemand halluziniert, und der hat sich so tolle Effekte ausgedacht, wie er die Erinnerungsbilder aus der Kindheit mit Bildern aus der Realität verwebt, gerade wenn es dann so um, ich sag jetzt mal, eher psychotisch-neurotische Erinnerungsinhalte geht, also da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber da schafft das sozusagen, verschiedene Zeiträume im wahrsten Sinne des Wortes in einen Raum einzusperren und dadurch einen Sinn herzustellen, ohne überhaupt zu sagen, was da passiert. Und man weiß es trotzdem, obwohl er dafür neue Arten der Darstellung findet. Also das muss ich sagen, das hat mich dann doch schon sehr beeindruckt, dass er sich für solche Details Zeit nimmt, obwohl er ja so viel anderes zu zeigen hat auch. Ja, ich weiß nicht, ich schaue nochmal in die Runde, will noch jemand ein Statement abgeben, sonst sage ich, wir haben jetzt 12 Minuten. Das wird für die FSK 16-Fassung nochmal auf 11 Minuten runtergeschnitten und die ganzen Äs rausgemacht, so wie der Film eben auch. Wir hören uns wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen wieder, denn es ist ja jetzt bald Berlinale, morgen fängt's an. Ich prognostiziere mal, dass es vielleicht vorher noch einen Podcast geben könnte, denn morgen Abend schauen wir uns den neuen Romero-Zombie-Film an. Aber zu viel versprechen will ich da noch nicht, ich verabschiede mich erstmal.